Recht schönen guten Morgen, Gottes Segen, Pacea Domnului, Bekeshegat, Boži Blaga Slovenia. So ist die Gemeinde Gottes und es ist schön, wenn so ist. Ich bringe euch Grüße aus verschiedenen Gemeinden, nicht nur in Deutschland. Ich war jetzt 4 Sabbate hintereinander in Rumänien, in 4 verschiedenen Gemeinden. Grüße ist gewöhnlich mitzubringen, mitzugeben und das tue ich gerne. Bevor ich meine Predigt heute Morgen anfange, möchte ich euch einige Gedanken lesen von 2 Personen, die ganz wichtig in dieser Welt waren. Einmal von Richard Helverson, der war Kaplan für US-Senatkapelle und der sagte Folgendes: Das Christentum fing in Palästina als eine Gemeinschaft an. Es zog nach Griechenland und wurde eine Philosophie. Es zog nach Italien und wurde eine Institution. Es ging nach Europa und wurde eine Kultur. Es kam nach Amerika und wurde zu einem Unternehmen oder Geschäft. Und auch von einem Deutschen, Martin Niemöller, ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist, und er sagte Folgendes: Als die Nazis Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als die Nazis die Sozialdemokraten holten, habe ich geschwiegen, ich war kein Sozialdemokrat. Als die Nazis die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen, ich war kein Gewerkschaftler. Als die Nazis die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude. Als die Nazis mich holten, gab es keinen mehr, der protestierte. Ein interessanter Gedanke, die wir auch heute Morgen ein klein bisschen vertiefen wollen. Wenn wir die Frage stellen würden heute Morgen und sagen würden, wer ist für euch ein Modell für die Gemeinde von heute? Wessen Namen würdet ihr nennen? Ihr dürft 2, 3 Beispiele geben oder Vorschläge. Bitte. Sagen wir, lassen wir Jesus auf die Seite, nicht weil du nicht recht hättest, aber für viele Menschen ist das ein bisschen zu hoch. Gibt es auch menschliche Beispiele, die für unsere Gemeinschaft heute ein Beispiel oder ein Modell sein könnte? Paulus, wer könnte noch? Das ist super. In einer Gemeinde sowas feststellen. Hut ab. Okay, gib mir noch ein biblisches Beispiel. Habe ich nicht mitbekommen. Enoch, okay. Und noch ein Name lasse ich zu.
Daniel.
Okay, danke schön. Nicht, dass eure Beispiele nicht gut wären, aber ich werde einen anderen heute Morgen nehmen. Und ihr werdet auch im Laufe des Predigts auch feststellen, warum ich diesen Namen gewählt habe und nicht einen anderen. Ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen in Matthäus Evangelium, in Kapitel 11 und hier ab Vers 2 weiterzulesen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er 2 seiner Jünger. Wer ist dieser Johannes? Wer ist er? Wie könnten wir ihn einschätzen oder wo würden wir ihn einbringen? Wer ist Johannes? Der Wegvorbereiter. Wenn wir Malachi im letzten Wort des Alten Testamentes lesen, stellen wir fest, siehe, ich sende auch euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter, den Kinder und das Herz der Kinder wieder den Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Wer war Elia? ein Prophet. Groß, klein, groß. Obwohl wir finden von ihm kein Buch in der Bibel, ist einer der wichtigsten Propheten, die die Bibel uns vorstellt. Und wie war dieser Elia? War einer, der ganz klar und deutlich sprach. Und jetzt wird uns gesagt, pass mal auf, es soll noch einmal Elia kommen. Ja? Wer war dieser Elia?
Ein Reformator seiner Zeit.
Aha. Und wer war der neue Elia? Bei Johannes der Täufer. Und wer ist der neue Elia oder Johannes der Täufer für die letzte Zeit? Aha, aha. Es freut mich, dass die Antwort da kommt, weil wenn ich die Frage vor 40 Jahren in eine Gemeinde gestellt hätte, hätte die ganze Gemeinde gleich geantwortet, wir. Heute sind wir als Adventisten sehr zurückhaltend geworden und wir haben nicht mehr den Mut, uns auf so eine Position zu begeben. Ist das Demut? Oder ist das weg von der Verantwortung? Das Problem ist, wir scheuen meistens die Verantwortung zu übernehmen. Wir vergessen, dass wir Adventisten sind und dass wir die Gemeinde Gottes sind, oder? Sind wir oder sind wir nicht? Ja. So überzeugt klingt mir die Antwort nicht, oder? Muss ich zugeben, ich bin ein ganz offener Typ und ich mag nicht die Zuhörer nur zu streicheln und zu sagen, naja, ist schön, gut, fein. Ja? Wir haben ein Problem. Die Problem fängt bei mir an und kommt auch bei euch. Vielleicht in die gleiche Art und Weise. Wie viel Verantwortung übernehmen wir noch in unserer Gemeinde? Wenn ich mich erinnere, vor 40, 50 Jahren hatten wir in einer Gemeinde wie Mediasch, wo über 200 Mitglieder waren so 30 bis 40 Leute, die eventuell Gemeindeleiter werden konnten und wollten. Ja? Wie schaut heute aus? Da hast du Wahlen, wo du Probleme hast, die Posten zu besetzen, weil die Leute einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist unsere Gemeinde. Das sind wir. Okay, gut. Kommen wir zu dem Johannes. Haben wir gelesen hier, als aber Johannes im Gefängnis. Was hat er zu suchen? Hat er die Edeka an der Ecke ausgeraubt und hat 16.000 Euro von dort gestohlen? Die Polizei hat ihn erwischt und hat ihn ins Gefängnis gestellt, oder? Warum war er ins Gefängnis?
Weil Johannes der Täufer hat praktisch den Herodes gesagt, also dass er praktisch die Herodia, also dass das
nicht in Ordnung geht. Aha. Ich frage mich, und wir kommen später noch einmal drauf, wer von uns traut sich noch zu sagen, besonders in unseren heutigen Tagen, dass nicht in Ordnung geht? Oder? Haben wir noch diese Pflicht oder ist das vorbei? Die Zeiten waren einmal, die waren so engstirnig und die haben nicht richtig getickt und die haben alle Leute beleidigt, inklusive den Herodes, ne?
Ja, es ist noch unsere Pflicht.
Wir haben heute noch die Freiheit hier im Westen, aber in den anderen Ländern, Afrika oder in Asien, da werden die Menschen verfolgt um des Wortes Gottes willen. Ja.
Wir haben die Verantwortung mehr denn je, für das Richtige einzustehen.
Ich stimme dir zu. Wir haben und was wir haben oder gehabt haben, erlaubt mir auch so zu formulieren. Weil allmählich mit dem Wort, die wir in den letzten 10, 15 Jahren mitbekommen haben, political correct, ja, haben wir nicht mehr die Freiheit, alles zu sagen. Zum Beispiel, über uns als Adventisten darf jeder von der Straße sagen, ihr seid verrückt, ihr seid doof, ihr seid blöd, ihr seid mit so vielen Epitheten. Aber wenn ich gehe und sage, Das, die Art und Weise, wie einige leben in dieser Welt, ist nicht in Ordnung. Aha. Dann bist du intolerant, ja? Dann sind wir homophob, sind wir weiß ich was, aber sind wir nicht in Ordnung. Da frage ich mich, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung. Schauen wir ein klein bisschen, was hier passiert. Johannes ist ins Gefängnis. Weiß jemand, wie viel Zeit vergangen ist, seit Jesus von Johannes getauft worden war?
6 Monate.
6 Monate. 6 Monate. Und jetzt kommt jemand wie Cornel heute Morgen und sagt, Johannes der Täufer ist ein Beispiel für die Gemeinde von heute. Und was macht dieser Johannes? Und er ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Vielleicht hier ist die Übersetzung ein bisschen zu ergänzen, um zu sagen, dass ein bisschen kompletter sein sollte. Dass bist du der verheißene Messias, dessen Kommen in der Schrift angekündigt war? So wäre vielleicht näher an das, was die Bibel im Original sagt. Bist du derjenige oder bist du nicht? Und jetzt kommt mir ein Gedanke. Vor 6 Monaten sagte Johannes, siehe das Lamm Gottes, die die Weltsünde trägt. Er hat ihn bis dato noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Und sieht ihn an und sagt, Lamm Gottes. Und jetzt, 6 Monate später, hat er ein Problem. Und wird eine oder andere von euch, zu Recht, mich fragen, Cornel, hast du nicht einen anderen, der stabiler war als Johannes, gefunden, uns als Beispiel zu geben? Weil Johannes kommt hier mit ein großes Fragezeichen. Da stellt sich die Frage, darf ein Mensch zweifeln? Oder darf er nicht? Und da ist ein großes Problem. Früher war auf einer Seite verkehrt, man dürfte nicht zweifeln. Man dürfte nicht Fragen stellen. Wenn du gläubig bist, dann bist du gläubig, Punkt. Und viele Menschen, besonders junge Menschen, haben gelebt mit den Fragen und die hatten keine Antworten. Und mit der Zeit passierte was mit deiner Familie aus Neudorf zum Beispiel passierte. Da stellten sie die Fragen, hat es noch einen Sinn oder hat es nicht mehr? Und was passierte? Dann haben die Kinder auch die Frage gestellt, hat es noch einen Sinn oder hat es nicht mehr? Und wie ging weiter? Wer ein klein bisschen die Geschichte der vorigen Woche kennt, weiß, dass ganz tragisch beendet ist. Dass eine von diesen beiden Kindern das Leben sich genommen hat. Ja? Das ist traurig. Es ist das, was wir nicht erwarten würden. Und da stellt sich die Frage, wo liegt die Schuld? Warum kam so weit? Weil jemand die Entscheidung in seiner Familie getroffen hat, ich möchte nicht mehr in die Adventgemeinde. Sein Bruder ist der Gemeindeleiter dort. Aber er hat für sich und seine Familie beschlossen, ich komme nicht mehr. Ich sprach mit jemand vor ein paar Tagen, und sagte mir über denjenigen, der das Leben mit 45 beendet hat. Der hatte so eine gute Stimme. Und hat diese Bemerkung laut gemacht. Und derjenige sagte, ich kenne alle Lieder. Aber wisst ihr was? Es reicht nicht die Lieder. Es reicht nicht die Worte. Es reicht nicht die Predigten. Es reicht nicht die Gemeinde gekannt zu haben. Sondern ich muss dabei. Und das ist die Hauptsache. Was kommt hier? Sollen wir auf einen anderen warten? Plötzlich stand Jesus da. Johannes schaute ihn an und war nicht mehr sicher. Und da stellt sich die Frage, wie kommt dazu, dass jemand, der 6 Monate später erkannt hatte und jetzt plötzlich nicht mehr? Wir merken, wenn wir schauen, den Johannes, stellen wir fest, der hat eine Sondererziehung bekommen. Er war nicht in die großen Schulen Israels. Nicht beim Hillel, nicht beim Gamaliel, bei keinem. Er hat eine besondere Vorbereitung genossen. Und der war trotzdem von der Gedanke Israel voreingenommen. Was war Gedanke Israel? Es kommt Jeschua und er wird ein Herrscher für die ganze Welt werden. Und wir Juden sind wir die Größten. Das war der Gedanke. Und da war ein bisschen schwierig zu sehen, es kam derjenige, der erkannt wurde als Lamm Gottes. Und der ist so demütig. Der ist so zurückhaltend. Der haut nicht auf den Tisch und der sagt nicht, ich bin der König. Er ist anders. Und Johannes hat ein bisschen Zweifel. Ist er oder habe ich mich getäuscht? Können wir als Menschen uns täuschen? Wie oft haben wir festgestellt, Mensch, ich habe gedacht so und doch ist es nicht so. Wenn wir morgen in eine Gemeinde gehen und ins Gespräch kommen, kommt oft die Frage, bist du erlöst? Ja, die Sonntagbekehrten haben oft diese Gedanken. Bist du erlöst? Die haben die Sicherheit. Wir sind erlöst. Aber ich lese in der große Kampf, im vorletzten Kapitel, und da steht eine Frage, ich weiß, ich bin überzeugt, ich habe das gelesen, da steht geschrieben, die hatten noch eine Frage, die waren versiegelt, ja, so erzählt Ellen White, die waren versiegelt, aber die hatten noch eine Frage. Weiß jemand, welche Frage war? Habe ich noch eine Sünde, die ich noch nicht zugegeben habe und nicht vergeben worden ist? Das heißt, es ist hundertprozentige Sicherheit? Nein, es ist eine Verpflichtung. Ich kann sagen, ich bin hundertprozentig sicher, dass ich erlöst werden kann. Warum? Weil Jesus alles getan hat, was nötig ist, um erlöst zu sein. Aber Anmaßung zu sagen, ich bin erlöst, würde ich mich nicht trauen. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ich lasse jedem die Freiheit, diese Entscheidung zu treffen. Weil wenn ich die Sicherheit, waren diejenigen auf der Jesuszeit, wer waren diejenigen, die so hundertprozentig überzeugt waren, dass sie erlöst sind? Sagt laut. Die Pharisäer. Und? Waren sie oder waren sie nicht? Das ist das Problem. Menschen, liebe Geschwister, wir müssen bewusst sein. Ellen White schreibt oft, und das ist ein Gedanke, der mich erschreckt manchmal. Es steht geschrieben, es wird beim zweiten Kommen Jesu genauso sein wie beim ersten Kommen. Was haben wir gelernt 2000 Jahren? Gar nichts. Oder sind wir noch ein bisschen schlimmer? Das ist die Problematik, die wir leben und erleben. Und Jesus antwortete und sprach ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und sieht. Typisch Jesus. Er gibt keine direkte Antwort, sondern verweist auf was? Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Was ist das? Es ist ein Zitat aus Jesaja. Ja, genau was prophezeit worden war für diese Zeit, nimmt er wörtlich und gibt weiter, dass die Leute kapieren, worum es geht. Aha, es geht nicht um Theorie, sondern es geht um Praxis. Und liebe Geschwister, müssen wir zugeben, auch heute, es geht nicht um Theorie. Es gibt viele schöne Theorien in dieser Welt. Und viele klingen ganz, ganz gut. Neulich hören wir auch zwischen den Adventisten, dass Gott so gut ist, so lieb ist. Nur Liebe. Gott ist nur Liebe. Es wird kein Gericht sein. Es wird niemand bestraft werden. Allmählich werden alle erlöst werden. merkt ihr, dass diese Geschichte nicht etwas anderes ist als Dante Alighieri, die Divina Commedia, die komische, die heilige Komödie. Ich weiß nicht, wie in Deutsch Originaltitel ist. Ja? Es war ein Theaterstück, die über die Theorie von Katholiken gespottet hat. Ja, das Purgatorium denkt, Mensch, wenn der nicht oder die nicht gut war, wird ein bisschen schmoren, dann wird ein bisschen besser. Wenn nicht genug, dann wird noch einmal und noch einmal und noch einmal und zigmal, dann muss es sein. Und das ist Liebe Gottes. Liebe Geschwister, die Bibel spricht in klare Worte. Einer wird genommen, einer wird gelassen. Wir können nicht spielen, dass noch eine Chance. Das ist eine große Lüge Satans, die uns vorgaukeln möchte. Es ist noch Zeit, mach dir keine Probleme. Wenn du das nicht geschafft hast, dann geht es später. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Was ist das? Wie viele haben Jesus als Stolperstein gefunden? Ein Haufen Leute. Er macht das nicht gut, er macht das nicht gut. Wie viele Leute sind nicht gestolpert über uns als Adventisten? So, naja, das ist zu eng, das ist zu... Man muss ein bisschen lockerer werden, ein bisschen lockerer sehen. Und wenn wir ein klein bisschen uns betrachten als Gemeinschaft, stellen wir fest, wir sehen immer lockerer, oder? Immer lockerer, immer gelassener. Alles ist erlaubt, alles ist möglich, alles ist okay, oder? Was macht Johannes? Aber interessant ist, Jesus sprach über Johannes und jetzt plötzlich... Aber, als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu den Volksmännern über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das von Wind bewegt wird? Plötzlich, das Thema ist ganz anders geworden. Und ich behaupte heute Morgen, dass Jesus kommt vor der Menge. Diejenigen, mit denen er gesprochen hat, sind schon weg. Und jetzt kommt er mit ein anderes Thema. Das Thema ist, wie schauen die Gemeinden aus? Wie schauen die Kirchen aus? Und jetzt gibt er drei Modelle. Und müssen wir schauen, wo wir uns erkennen können. Wo sind wir? Wie sollte die Gemeinde Gottes aussehen in diesen letzten Tagen? Und das erste Vorschlag war ein Rohr, der in Wind. Was bedeutet das? Schauen wir, was hat Johannes machen müssen? Er war Vorbereiter für Jesus Ankommen. Und was musste, einige kommen aus Rumänien hier, sehr viele sogar. Diejenigen, die in meinem Alter oder ein bisschen älter sind, wissen, wie beim Besuch Ceausescu in einer Fabrik oder irgendwo aussah. Hat jemand die Gelegenheit gehabt, zu sehen, wie das aussah? Ich bin in Bukarest gewachsen und ich habe oft das erlebt. Wenn er auf Besuch kam, musste alles picobello sein. Wenn die Fenster nicht mehr zu waschen waren, dann sind die Gläser aufgeschlagen und neue getan. Wenn der Asphalt nicht okay war, dann war gleich neuer Asphalt und alles war picobello. Wo er kam, es war immer super. Die Fabriken haben sich gefreut, dass er kommt auf Besuch, weil sie wussten, dann kommen Investitionen und dann kommt alles auf Vordermann. Aber das ist nicht eine Erfindung von Ceausescu gewesen. Nein, so war's. Wenn der König auf Besuch kam, musste der Weg vorbereitet werden. Was bedeutete das? Wir haben damals nicht solche Wege, wie wir heute haben. Mit Asphalt, mit Autobahn, mit alles drum und dran. Sondern die Wege waren so, wie sie waren. Nur die Römer haben eine berühmte Straße bis Rom. Und die war, ein Stück habe ich noch erwischt in Bukarest. Ein Stück. auf Calle Victoria, für diejenigen, die eventuell bekannt haben. Ne? Es war mit Holz, mit ganz dicken Balken gemacht, die Straße. Und die Römer haben das bis Rom gemacht. Könnt ihr euch vorstellen? Darum ist der berühmte Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Weil die wollten, die wussten, die haben schon damals kapiert, Infrastruktur ist wichtig für das Wohl einer Gemeinschaft, eines Landes. Und da kamen, da war die Aufgabe des Vorbereiters, das in Ordnung zu bringen. Er hat, musste die Straßen vorbereiten, dass die Blumen da sind, dass alles picobello aussieht. Okay. Was war mit diesem Johannes? Was war er? Er war ein Prophet. Das heißt, er war tätig auf dem geistlichen Bereich. Er war tätig auf dem geistlichen Bereich. Und interessant ist, dieser Johannes kam nach 400 Jahren Ruhe. Es war keine Prophezeiung mehr. Von der Zeit Makkabäer bis auf seine Zeit war kein Prophet mehr da. Und er kam zwischen Alten und Neuen Testament. Er war jemand, der klar und deutlich gesprochen hat. Die Religion wird gesehen heute mehr als Kultur. Fast jeder weiß, wer Jesus war. Ein klein bisschen über Weihnachten und Ostern. Ja? Und damit ist die Sache gegessen. Da wird behauptet, ich weiß was. Ja? Es ist ein bisschen wenig. Ja. Wie schauen wir diesen Johannes an? Als Modell. Was hat er gesprochen? Genau wie Elia. Darum auch die Verbindung zu Elia. Klar und deutlich. Elia kommt, trifft den Ahab. Und was sagt Ahab? Du bist derjenige, der den Israel in Unglück bringst. Und was antwortet Elia? Nicht ich, sondern du. Was macht Johannes? Kamen einige zu ihm, wollen getauft werden. Und was sagt Johannes? Geht ihr zurück, macht Taten. Taten. Interessant, in Hebräisch. Taten und Worte sind das gleiche. Ja? Dabar ist das Wort in Hebräisch. Dabar in Hebräisch bedeutet Wort und Dabar in Hebräisch bedeutet Tat. Und ein großer Gelehrter Rumäniens, der 48 Sprachen sprach, sagte, dass der längste Weg in der Welt ist von der Wort zu dem Tat. Nikolai Jörger. Ja? Was machen wir? Ist für uns Christen nicht ungefähr das Gleiche, dass auch für uns eventuell der Weg von dem Wort zu dem Tat genauso lang ist? Und wer war dieser Johannes? Ist der interessant? Wir müssen uns die Frage stellen, wisst ihr, in dem Alten Testament sind die Priester getauft in welchem Alter? Mit 30 Jahren. Ja? Von wem? Von dem hohen Priester. Jetzt ist die Frage. Wenn Johannes der Täufer Jesus getauft hat, wer war hohe Priester auf der Zeit Jesu in Israel? De facto. Theoretisch reden wir von Anna und Kajafa. Aber praktisch reden wir von Johannes. Müssen wir überlegen, was bedeutet das für uns? Und jetzt kommen wir zu diesem ersten Vorschlag, den Jesus macht. Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird. Habt ihr gesehen, wie sind diese Schilfrohr? Wie schaut aus? Könnt ihr das unterscheiden? Alle schauen so ähnlich aus. Sind viele, viele Bäume, ja, und da sind Blätter und Da merkst du, ein Blatt ist ein bisschen so und ein Blatt ist ein bisschen so. Aber bei diesem Schilfrohr ist alles gleichmäßig. Du merkst kaum Unterschied. Ich gebe euch auch ein Beispiel. Wenn wir Chinesen anschauen, ja, oder Asiaten, was sagen wir? Diese schauen alle gleich aus. Ne? Wisst ihr, was sie über uns sagen? Genau das Gleiche. Man merkt bei euch keinen Unterschied. Obwohl wir merken bei uns Unterschiede und sie merken bei ihnen Unterschiede. Ne? Wir sind nicht gewohnt, solche Gesichter zu unterscheiden. Aber hier haben wir mit jemand oder mit einer Gruppe von Menschen, die, wie sollen wir sie nennen? Die sind Konformisten. Kann man, versteht man das Wort, kommt aus Latein, versteht man auch in Deutsch. Opportunisten ist auch nicht ein echtes deutsches Wort. Ja? Sind Leute, die sich benehmen, wie die Umwelt, wie die Umgebung bestimmt, so machen sie auch. Ja? Die sind anpassungsfähig. Die sind die besten Leute des Landes. Die passen sich an. Und Ellen White sagt, in der letzten Zeit werden viele Opportunisten sein. Und ich denke, das bedeutet, Leute, die springen so, wie mein Opa erzählte mir, als ich Kind war, ich war der älteste Enkel, und sein Vater hatte 500 Hektar Land. Und galt für die Zeit als ein Reicher und musste ihm alles genommen werden. Ist ihm auch genommen. Und mein Opa erzählte mir immer, wo unsere Grundstücke waren und so weiter und so fort. Aber er erzählte mir auch etwas anderes. Pass mal auf. In die Anfang 40er Jahren kamen einige zu mir und wollten, weil er war Lehrer, wollten mich gewinnen, dass ich ein Brauner werde. Und er hat gesagt, ich mische mich in die Politik nicht ein. Ich will mit der Politik nichts zu tun haben. Aber interessant war später, weil er sagte mir, die gleichen Leute kamen 5, 6 Jahre später, 46, 47, mich rot zu machen. Und er hat gesagt, ich will auch rot nicht werden. Er war apolitisch sein ganzes Leben. Aber weil er aus einer reichen Familie kam, dürfte er nicht mehr als Lehrer arbeiten. Und er hat in einem Lager gearbeitet, als Lagerarbeiter, bis zu seiner Rente. Und hat geträumt, bis er starb, dass wir einmal die Grundstücke wieder zurückbekommen. Naja. Was ist für so eine Kirche? Ist alles gleich. Alle machen. Und da müssen wir ein paar Charakteristiken von so einer Kirche anschauen. Ist eine Kirche, die macht, was die anderen machen. Ist eine Kirche, die traditionell ist. Weil wenn wir so ein Schilfrohr sehen, habt ihr ein Schilfrohr gesehen, dass Wind von rechts kommt und sagt, nee, ich will mich nicht in die andere Seite beugen, sondern ich beuge mich umgekehrt. Habt ihr sowas gesehen? Habt ihr nicht? Alle machen so, wie der Wind bläst, so dehnen sich oder beugen sie sich auch. Ist eine Religion für die Menge. Man muss nicht viel fragen oder hinterfragen, sondern machen, was die anderen auch machen, dann ist okay. Es ist eine Religion für Menschen, die nicht viel denken. Mindestens in dem Bereich. Ist eine Menge, die leicht zu manipulieren ist. Habt ihr gemerkt, wenn jemand sagt, die Adventisten sind schuld? Ich habe ein Buch gelesen von dem ersten Advent, ist geschrieben später, aber erzählt über die ersten Adventisten in Rumänien. Was die gelitten haben, wie viele Schläge, wie viele Probleme die gehabt haben, wie schwer sie gehabt haben. Und es reichte, dass der Priester sagt, die sind schuld, die haben das und das gemacht. Dann haben die Leute eingeprügelt, sind einige gestorben sogar.
Und das haben wir erlebt auch in den 90er Jahren. Es war plötzlich die Freiheit da. Und in Iași, das ist in Ostrumänien, wir haben jemanden, der nicht weit von dort geboren worden ist, es war eine Taufe organisiert. Und es war bekannt gemacht und es kamen Tausende von Leuten dort. Und kamen einige rudimentär bewaffnete Leute mit Knüppel da und die haben gedroht. Wenn ihr nicht weggeht, dann. Und kam die Polizei und sagte, sie haben eine Genehmigung, hier eine Taufe zu führen. Es war an einem Fluss. Aber wir können ihnen nicht die Sicherheit gewährleisten. Wisst ihr, was passiert ist? Wir haben unsere Spielzeuge mitgenommen, sind wir in die Gemeinde mit ein paar hundert Leuten und das war's. Die große Werbung, die wir hatten wollen für die Gemeinde, hat nicht stattgefunden, weil wir die Sicherheit nicht gehabt haben. Geschweige, was heute läuft. Ja? Wenn du gehst, ich kann mich erinnern, damals haben wir Kulturhäuser und große Säle gemietet mit ganz, wenn wir gesagt haben, wir machen Evangelisation, dann war der Preis noch einmal günstiger, weil wir eine gute Sache machten. Und da konnten wir uns erlauben, Evangelisationen durchzuführen. Jetzt, wenn sie hören, dass du eine Evangelisation machen möchtest, dann ist der Preis der dreifache größer, dass du nicht mitmachen kannst. Das ist unsere Gesellschaft heute. Das ist eine kollektive Denkart zu denken. Und die akzeptieren oder ablehnen im Block. Wenn jemand sagt, die Dame ist schlecht. Die Dame ist schlecht, Punkt. Und Deutschland kann sich gut erinnern, vor 80, 90 Jahren war so eine Art und Weise eingeführt. Und die Leute, ich weiß nicht, wie viele von euch habt ihr die Mühe gemacht, den Hitler zu hören, wie er gepredigt hat. Ich sage gepredigt. Wer hat es ihn gehört? Ich habe ihn in mehrere. Ich habe ihn gehört. Hör mal, der war so überzeugend. Ich kam, nachdem ich 4, 5 Reden von ihm gehört habe, obwohl ich habe das 50 Jahre später gehört oder noch länger. Und ich wusste das Resultat. Ne? Es war leichter für mich, die ganze Sache zu bearbeiten. Aber ich sagte Folgendes, und ich bin bei der Meinung auch geblieben. Wenn Hitler ein Pastor geworden wäre, hätte er noch einmal Deutschland bekehrt. So überzeugend war er. Leider hat er einen anderen Weg gewählt und ist das Resultat so, wie wir ihn kennen. Schade, dass Menschen mit solchen Gaben nicht im Dienste Gottes stehen, sondern im Dienste anderen. Ja? Wenn wir denken, was ein Nobel für einen Kopf gehabt hat, wenn dieser Kopf im Dienste Gottes gewesen wäre, was für Resultate hätten wir gehabt? Leider hat er etwas anderes gemacht und ist eine Tragödie für die ganze Welt. Ja? Gut, ein letzter Punkt bei dieser Art von Kirche. Die meinen, diejenigen, die eine andere Meinung haben als sie, sind ihre Feinde. Habt ihr gemerkt, dass viele Katholiken denken, die Adventisten sind unsere Feinde? Seid ihr die Feinde der Katholiken? Nein. Oder ich denke, dass wir nicht Feinde der Katholiken sind. Sondern wir wollen die auch retten. Mit in den Boot holen. Aber so wird gedacht. Aber Jesus bleibt nicht nur bei diesem Bild. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet. Siehe, die welche weiche Kleider tragen, sind in die Häuser der Könige. Wer konnte sich erlauben, damals weiche Kleider zu tragen? Damals haben die Leute die Kleider meistens daheim gewebt. Ja, und es war nicht das feinste Stoff. Nur diejenigen, die ganz reich waren, die konnten sich sowas erlauben. Die Kleider waren damals so teuer, dass sie als Erbe weitergelassen worden waren. Es war nicht so wie heute, dass wir zig Schränke haben und alle sind voll mit Kleidern. Nein, damals war ganz begrenzt. Und diejenigen, die weiche Kleider tragten, die waren ganz reiche Leute. Und habt ihr von diesem Gesichtspunkt auch in dieser Welt eventuell eine Kirche gesehen oder eine Gruppierung von Kirchen? Ich weiß nicht, wie viele von euch nach Amerika gewesen seid. Habt ihr Gottesdienste gesehen, die in Stadien stattfinden, wo der Pastor mit dem Helikopter kommt, mit dem Hubschrauber? Und wird behauptet, wer wirklich Kind Gottes ist, muss er reich sein. Er muss die größte Karosse haben, muss das schönste Haus haben, muss das größte Portemonnaie und Konto haben und muss immer gesund sein, weil er ein Kind Gottes ist. Die größte Gemeinde dieser Art ist nicht in den USA, ist in Korea, in Südkorea. Der Pastor, ich muss mir immer den Namen lesen, weil ich kann ihn mir nicht merken, Yonchiko, hat eine Gemeinde mit 900.000 Mitgliedern. Die können nie zusammenkommen, alle. Aber die Gottesdienste jeden Sonntag finden im Stadion statt. Und der kommt und er beweist, dass er ein reicher Mann sein müsste. Oder vielleicht sage ich euch einen Namen, die euch ein klein bisschen bekannter sein könnte. Weil ist auch ein interessanter Name, Prinz. Und im Fernsehen könnt ihr Sendungen von dem sehen. Und er spricht interessant. Er ist in Hongkong und er hat eine Gemeinde mit 33.000 Mitgliedern. Und er sagt offen, ich muss. Und er ist immer behängt mit vielen goldenen Sachen drauf, weil er muss ein reicher Mann sein, weil er gesegnet von Gott ist. Ja? Was für eine Gemeinde ist das? Ist eine Gemeinde, die eigentlich appelliert nur an Geldbeutel? Die reichen Leute können auch viel, viel spenden, oder? Das ist eine tolle Gemeinde. Wird denen versprochen, Himmel und Erde, ihr seid erlöst, vielleicht habt ihr gelesen oder gehört, jetzt fällt mir gerade der Name, ist ein berühmter Schriftsteller, der ist auch Pastor aus USA, der eine ganze Reihe von 16, 17 Büchern geschrieben hat. Und wenn er gefragt wurde, auf welchen Grund hat er diese Bücher geschrieben, sagt er, auf Offenbarungsgrund. Aber wenn man sich die Mühe macht, ein klein bisschen zu blättern durch diese Bücher, stellt man fest, dass mit der Offenbarung gar nichts zu tun hat. So wie mich jemand in Hohe Marter vor 30, 40 Jahren gebetet hat, hat mir gesagt, Cornel, sag mir diese Apocalypse Day. Ist ein gutes Film. Ich schaue sehr selten einen Film an. Und ich habe mir für diesen Bruder, der ein bisschen problematisch war, mich die Mühe gemacht, den Film zu sehen. Und ich habe ihn gesehen. Und ich hoffe, habt ihr nicht gesehen, habt ihr nichts verloren. Aus der Bibel waren nur die Namen. Der Rest hat gar nichts zu tun mit der Bibel. Ja? Und so schaut aus in so eine Gemeinschaft. Es hat mit der Bibel nicht viel zu tun. Es muss ein bisschen pompös sein. Wir haben auch die Gelegenheit, in Los Angeles die Kristallkathedrale zu besuchen und dort einen Gottesdienst zu gestalten. Ist eine Kirche, die eigentlich non-denominational ist. Das heißt, gehört zu keiner Kirche. Ist gebaut von der Großen aus Hollywood. Und steht zur Verfügung, und wenn die meinen, du hast was anzubieten, wir hatten ein Konzert und wir haben dort auftreten dürfen, es ist alles pompös, es ist alles außergewöhnlich. Erstmal von der Größe und von der Art und Weise ist alles durchsichtig, du kannst auch von draußen nicht hören, aber sehen, dass drinnen etwas passiert. Ja, das ist eine andere Art Kirche, die auf Kohle baut. Und das war's. Und jetzt kommt Jesus mit einem anderen Vorschlag. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dein Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wirklich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Aha, jetzt habt ihr den Grund, warum ich den auserwählt habe heute Morgen, und habe ich gesagt, der ist der Modell für mich heute. Und jetzt komme ich noch einmal zu diesem Johannes. Wie hat er gesprochen? Er kam zu dem Herodes und sagte, Herodes, es tut mir leid, aber die Art und Weise, wie du lebst, ist nicht in Ordnung. Diese Frau, die du hast, steht dir nicht zu. Liebe Geschwister, habt ihr gemerkt etwas? Wir haben Professoren in unseren Universitäten, die geschieden sind, die bei zweiter oder dritter Frau sind. Wie schaut das aus? Steht in der Bibel, dass so möglich ist? Was für einen Mann war dieser Johannes? Der hat protestiert. Und wer sind die Protestanten? Wer sind die Protestanten? Warum wurden sie so genannt? Weil sie protestiert haben gegenüber das, was in die Kirche geschah. Die haben den Namen verloren. Und dann kamen die Neuprotestanten. Wer waren die Neuprotestanten? Wir sind dazu. Wie viele von euch sind noch bewusst, dass wir Neuprotestanten sind? Protestieren wir noch an etwas? Oder gibt es in dieser Welt nichts mehr, an dem wir protestieren sollten, weil alles super okay läuft, oder? Sagt einem oder anderen von euch der Name Furdui etwas? Aha, eine Familie in die Nähe von Hannover. Unternehmer, 7 Kinder, jeder spielt ein Instrument. Alle Nachbarn sagen, eine Modellfamilie, sind außergewöhnlich. Was passiert? Der Älteste kommt auf Schiff und Bahn, fängt an mit Drogen an. Der Vater wohl wahrscheinlich nimmt ihn ein bisschen kurz. Geht zu dem Jugendamt und sagt, mein Vater. Und dann werden alle anderen 6 Kinder weggenommen. 7 Kinder. 2 davon sind in 2 homosexuellen Familien gegeben. Die rumänische Regierung kämpft 2,5 Jahre, bis die Kinder zurückkamen. Der letzte kam im Mai dieses Jahres zurück. Wo befinden wir uns? Als ich kam nach Deutschland, habe ich einen Bericht aus Hamburg gehört, die mich erschrocken hat damals. Es war die Rede über ein junges Mädchen, 12 Jahre alt. Der Vater war ein Fixer. Die Mutter ging auf dem Strich und die Erziehungsberechtigung wurde an der Oma übertragen. Und als das Mädchen 12, 13 war, wollte die Mutter imitieren. Und die Oma, eine, sage ich, normale Frau, hat angegriffen und hat gesagt, nee, mein Mädchen, sowas machst du nicht. Das Mädchen geht zu dem Jugendamt und was passiert? Damals schrieb noch Bild und andere Zeitungen darüber. Noch in einer gesunden Art und Weise. Das Mädchen oder dass die Oma verlor damals die Erziehungsberechtigung des Mädchens. Aber wir haben nicht protestiert. Wir haben gedacht, es ist nicht unsere Sache. Wir haben nicht protestiert, als 2004, wenn ich mich nicht irre, die partnerschaftliche Eheeintragung kommt. Und ich war damals in Düsseldorf und habe ich einen Gemeindeleiter von einer Baptistengemeinde kennengelernt, der bei dem Standesamt arbeitete. Und als das kam, ist er bei dem Bürgermeister Düsseldorfs vorgetreten und hat gesagt, bitte nehmen Sie mich von dort weg und geben Sie mir einen anderen Platz. Er war über 30 Jahre in dem Rathaus tätig. Wisst ihr, was passiert ist? Er wurde entlassen. Er war 53, 54 Jahre alt. Ja? Er wurde entlassen. Statt einen Mann mit Erfahrung irgendwo anderswo zu tätigen zu lassen, nein, wir werfen ihn weg. Da können wir noch träumen von solchen Sachen heute. Heute dürfen wir nicht mal darüber reden. Und das ist in Ordnung? Liebe Geschwister, protestieren wir noch? Denkt an der letzte Adventecho. Was seht ihr auf der ersten Seite? Haben wir was zu kommentieren oder ist es in Ordnung? Das ist die Frage. Diese Frage muss ich selber beantworten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch selber beantworten. Wie steht? Wie schaut aus? Bin ich so eine Kirche, die nicht in Ordnung findet, was nicht in Ordnung ist? Weil Gott hat uns klare Linien gegeben, oder? Oder hat Gott nicht deutlich genug? Und wisst ihr, ich gebe euch, es gibt von der WHO einen 44-Punkten-Plan. Ich gebe euch nur ein paar Gedanken aus diesen 44 Punkten. Vielleicht fange ich an mit etwas, was uns betrifft, in meinem Alter. Die ältere Leute, die Rentner, sollen enteignet werden und das Raum jüngeren Leute zur Verfügung gestellt werden. Wir haben ein ganzes Leben geschuftet. Manche haben mit dem Schulden nur vor der Rente aufgehört, oder? Und jetzt alles weg? Gut, ich weiß nicht, ob das sind Pläne. Da können wir, sind noch nicht. Ja, rede ich nicht über Impfungen und solche Sachen, das gehört auch dazu. Die Familie muss vernichtet werden. Wisst ihr, wer der erste Mann auf dieser Erde, oder bekannt mindestens, diese Gedanke geäußert hat? Leider war er in Deutschland geboren, war kein Deutscher, war ein Jude. Karl Marx. Der hat gesagt, es muss die Familie vernichtet werden, das steht in Weg unseres Glückes. Und die Bibel sagt uns, schau an, wie jemand das Ende sein Leben erlebt hat. Wisst ihr, dass er bei der Beerdigung seines Vaters nicht dabei war, weil der Hass so stark war, dass er mit seinem Vater nicht auskommen konnte. Bei seiner Beerdigung in London waren 11 Leute dabei. Was für eine Persönlichkeit war das? 11 Leute. Und damals war nicht, dass man denkt wie heute. Heute ist keine Ausnahme, 11 Leute bei einer Beerdigung zu haben. Aber damals waren hunderte Leute bei einer Beerdigung. Wie beliebt war dieser Karl Marx? Und der ist der Modell für uns heute. Leute, was für eine Gemeinde will ich sein? Weil ich formuliere beim ersten Person, weil die Gemeinde fängt mit mir an. Nicht, dass ich die wichtigste Person in der Gemeinde bin. Aber ich kann nicht die anderen reformieren, sondern ich muss mich selber reformieren. Was für eine Position nehme ich an? Welche Blick bekommen die Leute, wenn sie mich anschauen? Lache ich auch beim schmutzigen Witze? Bin ich auch dabei, wenn manche zweideutige Sprache geschieht? Was mache ich? Wo bin ich? Ich will zum Schluss eine Geschichte, die auch nicht eine echte deutsche Geschichte ist, aber ist auch von einem Jude geschrieben, aber ist berühmt, wer in die deutsche Schule war, hat dieses Gedicht auch studiert. Die Bürgschaft. 1799, mit 29 Jahren, schrieb Friedrich Schiller dieses Gedicht. Ein berühmtes Gedicht. Bekannt. Und da gibt es einen König und gibt es einen Dionysos. Und der stellt fest, Mensch, der König ist ein Tyrann, der muss verschwinden. Ich muss das Volk befreien. Und nimmt sich einen Dolch Der Dolch wurde gefunden und er ist ein Ehrenmann. Er versucht nicht zu vertuschen, als er erwischt wurde mit dem Dolch und gefragt wurde, was willst du damit? Er sagte, du bist ein Tyrann und ich wollte die Menge befreien. Und es gibt nur eine Strafe, Todesstrafe. Aber Dionysos sagt, ich habe noch ein Problem, die ich nicht erledigt habe. Meine Schwester ist noch nicht verheiratet. Ich muss diese Sache als älteren Bruder noch erledigen. Erlaubt mir 72, drei Tage, dass ich diese Sache in Ordnung bringe. Und der Schmunzel, der König, denkst du, ich bin doof? Ich lasse dich so aus meiner Hand fliehen. Hast du jemanden, der Bürge für dich bleiben kann? Und siehe da, es war einer. Und ihr kennt die Geschichte, es sind 20 Strophen, eine schöner wie die andere. Und dann geht er, die Natur spielt dagegen, kommt sehr schwer an. Er erledigt seine Sache und kommt zurück. Auf dem Weg zurück ist noch schlimmer, Feuer und Wasser, alle spielen dagegen. Plötzlich springt er in einen Fluss, der über den Ufer getreten war, obwohl er kein großer Schwimmer war. Aber er sagte, ich muss unbedingt nach Syrakus zurück ankommen. Und er kommt in Syrakus und als er an die Pforte war, hörte er die Musik, die ankündigt, das fängt an. Und der Pförtner sagt, ja, was willst du noch, warum kehrst du nicht um? Sowieso ist es zu spät, bis du dort bist, ist dein Freund sowieso verstorben. Geh und rette mindestens dein Leben. Aber nein, der ist ein Ehrenmann, der läuft mit seinen letzten Kräften hin. Und als das letzte Signal kam, schrie er von der Menge, von dort auf dem Markt, nicht er, ich bin derjenige, der schuld ist. Ihr kennt, wie das zu Ende kam. Der König, verblüfft, ist überwältigt von so einer Freundschaft. Und dann endet das Ganze mit der Bitte, erlaubt mir in diesem Bunde der Dritte zu sein. Meint ihr nicht, dass an die Zeit gekommen ist? Wenn ich die Zeit zurückdrehe und schaue, was auf Golgatha geschah, sehen wir irgendwo in einem Eck ein paar Frauen, die weinen. Das sind die Einzigen. Wo sind die Jungen? Wo sind die Großmäule, die sagten, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Wo sind die großen Herren, die Helden? Keiner ist dabei. Und es ist leicht, 2000 Jahre später darüber zu reden und zu sagen, die waren lasche Leute, die Feigen, die waren nichts, wenn ich dabei gewesen wäre. Was wäre, wenn? Meint ihr nicht, dass vielleicht mindestens in unserem Inneren laut aufschreien und sagen würden, nein, nicht du, sondern ich bin derjenige, der wert ist, dort zu stehen. Es wäre an der Zeit, weil so einen Schrei würde in mich und in dir vielleicht etwas hervorrufen, die jetzt in der letzten Zeit ganz wichtig ist. Ein Mann oder eine Frau Gottes zu sein, nach Wille Gottes. Unser lieber Vater, der du thronst im Himmel, als deine Kinder kommen wir auch heute Morgen zu dir, so wie wir sind. Du kennst uns mit Schwächen, mit Gebrechen, aber auch mit vollem Vertrauen, dass du unser Vater bist und dass du, wenn wir im Namen Jesu zu dir kommen, uns zuhörst. Wir danken dir, Vater im Himmel. Vergib uns dort, wo wir nachlässig geworden sind. Vergib uns dort, wo wir nicht mehr wach waren. Vergib uns dort, wo wir uns falsch verhalten haben. Und gib uns deinen Heiligen Geist, dass wir verstehen, was du eigentlich von uns erwartest. Du weißt, Herr, es ist die Zeit sehr nah. Und du kommst. Und der Sommer ist vorbei. Der Herbst ist da, aber wir sind noch nicht erlöst. Herr, wir bitten dich, segne du deine Gemeinde auch hier in Oberasbach. Segne du jeden Einzelnen und gib uns deinen Heiligen Geist. Lass uns verspüren, dass du unser Vater bist und dass du uns zu dir haben möchtest. Segne du jeden Einzelnen und gib uns die Kraft, die wir nötig haben, den Weg zu bestreiten bis in deine Ewigkeit. Wir danken dir dafür und wir loben dich im Namen Jesu. Amen.